Flo, was machst du eigentlich in den Ferien?
Ich muss ehrlich sagen, ich fliege nicht, ich mache keine Kreuzfahrten, habe momentan auch kein Auto, also fahre eigentlich überall mit dem Rad gerade hin und esse auch wenig bis kein Fleisch gerade.
Das ist mega umweltbewusst. Also ich bewundere dich echt. Wie machst du das?
Es gibt ein ganz einfaches Rezept. Ich bin einfach arm. Und das ist, meine liebe Freunde, ein wieder wundervoller Einstieg zu unserer 13. Folge.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder Flo und Stefan. Wir sind wieder euer unterhaltsamer Bildungspodcast und wir sind wieder da.
Wieder für euch.
Ja, wir hatten die Sommerpause etwas vorgezogen.
Und deswegen machen wir jetzt im Sommer eine Winterpause.
Nein, wir machen jetzt keine Pause mehr. Jetzt gibt's euren Sommerpodcast, weil wir haben festgestellt, dass irgendwie alle Podcasts im Sommer Pause machen. Und deshalb haben wir beschlossen.
Deshalb sind wir für euch jetzt in dieser einsamen Zeit im Sommer für euch da. Es gibt ja kein besseres Duo, das für euch sorgen kann, als wir beide.
Und wir sind extra aus dem Urlaub nach Hause gefahren, damit wir das machen können. Wir hatten ja auch so viele große Ausflüge und Flüge geplant.
Mhm. Zu der Zeit
nicht.
Natürlich.
Oder auch nicht. Nein, wir waren eigentlich in den letzten, also ich habe noch lernen dürfen. Aber ansonsten waren wir viel draußen wandern und zumindest ich habe schöne Bräunungsstreifen.
Die müsstet ihr alle sehen. Also er hat einen wunderschönen Bauarbeiter-Sonnenbrand abbekommen. Also
ja, der Bauarbeiterärmel ist am Start.
Ja, seine Arme sind braun oder rot, je nachdem, wie man, was für eine
Farbe sie sind, sie sind schon wieder braun.
Sie
waren rot.
Okay.
Ja, genau. Also das sieht man jetzt nicht, aber genau, man dürfte es leider nicht draufschieben, weil da ist mein Arm eher noch weißer. Daran arbeite ich noch, aber darum geht es eigentlich gar nicht heute. Wir haben uns nämlich was Besonderes überlegt für heute. Worum geht's?
Zwei wundervolle Themen wieder mal für euch parat. Und zwar haben wir da einmal ein ernstes Thema natürlich. Wir sind dann natürlich auch hier ernst und nicht nur lustig unterwegs.
Wir sind hauptsächlich ernst.
Wir sind hauptsächlich ernst. Also ich bin ernst, er ist Stefan. Und es geht um psychische Gesundheit wieder mal. Wir haben ja schon mal einmal um Depressionen gesprochen und machen das heute einmal ein bisschen allgemeiner und werden noch ein bisschen genauer ins Detail
Wir machen es allgemein und dann werden wir genau ins Detail gehen. Also
genau.
Wir machen eine allgemeine Einführung und dann geht es um Perfektionismus. Aber dazu später, warum uns das so wichtig ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir bringen euch ein bisschen Summer-Feeling nach Hause und wir sprechen über Flipper und seine Freunde. Wir sprechen über Delfine.
Summer-Feeling nach Hause. Verbindest du Summer-Feeling mit Delfinen?
Naja, womit soll ich Delfine sonst verbinden?
Ich weiß nicht, mit Tierwelt, mit Zoos, mit SeaWorld, mit...
Ja, SeaWorld ist schon fast wieder Summer-Feeling.
Naja.
Das klingt so nach Meer. Egal, ihr könnt ja euch selber überlegen, ob fühlt ihr euch durch Delfine in den Sommer versetzt oder nicht? Egal, was die Antwort auf diese Frage ist, wir sprechen jetzt über Delfine.
Also, boah, ein Delfin, schau. Also jetzt will ich ein Pina Colada.
Vielleicht ist es Sommer, vielleicht willst du...
Jetzt will ich schwimmen gehen.
Ist nur so ein Gefühl. Naja. Gut, aber sprechen wir über Perfektion, beziehungsweise fangen wir mal mit psychischer Gesundheit allgemein an. Warum ist uns das so ein Anliegen? Warum sprechen wir das jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal an in unserer Podcast-Zeit?
Weil es einfach wichtig ist. Man spricht ja immer, es ist nie so schlimm, zum Beispiel, wenn du dir einfach nur einen Knochen gebrochen hast oder mal Fieber oder eine Grippe oder sonst irgendwas hast. Das gibst du ja offen und gerne zu, sodass die Leute auch so helfen. Aber da schaut es immer dann ganz anders aus, wenn du dann plötzlich oben einen Knacks hast und nicht in deinem Knochen. Knacks versus Knochen. Weil das gibst du dann schon wieder nicht gern zu, weil das wird nicht so gern gesehen in unserer Öffentlichkeit. Ja. Beziehungsweise wird es immer in Österreich sehr stigmatisiert und es steckt nicht viel Gutes dahinter.
Gerade in Österreich. In Amerika ist das wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel die Michelle Obama, glaube ich, hat jetzt vor kurzem erst gesagt, ja, sie leidet an einer leichten Depression. Und das war keine, also das wird offen zugegeben, ja. Und bei uns, wenn man zum Psychiater geht, ist es irgendwie so, was?
Komisch. Volles Tabuthema. Auch, dass man es quasi verheimlichen will von der restlichen Familie, von der Verwandtschaft. Also da machen oft viele Leute dann einen Rückzug oder ziehen sich generell von ihrer Familie zurück, haben dann die Therapie und sind dann nachher wieder so, ich bin wieder da, aber erzählen nicht so genau, was in der Zeit passiert ist, obwohl das oftmals der falsche Weg ist.
Genau, und wir wollen einfach dazu aufrufen, damit offener umzugehen. Und deshalb sprechen wir jetzt schon zum zweiten Mal drüber und gehen dann auch auf eine andere Sache ein, die uns einfach aufgefallen ist, die uns wichtig ist. Aber ja.
Genau. Genauer werde ich das jetzt noch zum Beispiel ausführen. Wir müssen uns mal im Klaren werden, was psychische Gesundheit eigentlich bedeutet. Weil Gesundheit ist ja oftmals für uns nur, wie wir, in welcher körperlichen Verfassung wir gerade stecken. Und die psychische Verfassung wird oftmals ganz losgelöst davon betrachtet. Also das wird gar nicht so oft vereint und das ist nämlich ein sehr falscher Aspekt. Wie zum Beispiel die WHO auch definiert, die WHO sagt, dass psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens ist, in dem das Individuum seine Fähigkeiten, Potenziale nutzt, die normalen Lebensbelastungen zu bewältigen, produktiv und sinnstiftend arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen.
Heißt das auf Deutsch einfach nur nicht voll herumliegen, oder?
Genau. Also genau gemeint ist einfach damit, dass man sich einfach den emotionalen Höhen und Tiefen im Leben, dass man damit umzugehen weiß.
Okay.
Um das in den Worten mal genauer auszudrücken. Also es geht nicht darum, dass du jetzt immer fleißig, glücklich und motiviert bist, sondern dass du einfach schaffst, mit deinen negativen Emotionen und mit deiner Trauer umzugehen. Und da tun sich viele immer schwerer dabei.
Absolut, ja. Ganz bestimmt. Aber was der Flo jetzt angesprochen hat, also wenn du mit der Einleitung für psychische Gesundheit
fertig bist. Es kommt nachher noch was.
Also es kommt noch was.
Du kannst mir gerne einen Input dazu geben.
Nein, dann sprich weiter. Dann sprich weiter.
Jetzt kommen schon Delfine.
Ich wollte schon über Delfine reden eigentlich. Ich freue mich schon so auf das Thema. Und ich habe
apropos,
mir gedacht,
apropos mit negativen Emotionen, Enttäuschung und Trauer umgehen. Hier der Delfin.
Jetzt geht es um Delfine. Ja, Delfine, können Delfine traurig sein? Naja, egal. Sprich weiter über psychische Gesundheit. Delfine kommen später.
Nein. Ich würde dazu noch anmerken, es gibt halt auch immer individuelle Bewältigungsstrategien, die je nach Art und Zeit der Verarbeitung einfach bei verschiedenen Menschen unterschiedlich sind. Also der eine braucht so lange, um das zu verdauen, oder der andere braucht so lange, um diese Sache zu verarbeiten. Und da gibt es einfach verschiedene Coping-Methoden, wie du mit den ganzen psychischen Sachen umgehst. Und kritisch wird es dann halt, wenn deine persönliche Bewältigungsstrategie nicht mehr ausreicht, um das Problem oder den Sachverhalt gescheit zu verarbeiten. Und da gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die diese Bewältigungsstrategie, die du selber halt meist hast, quasi in die Knie zwingen. Und das sind drei große Pfeiler, kannst du sagen. Es ist einmal, wenn du irgendeinen starken Lebenswandel hattest, der unvorhergesehen war. Zweitens, wenn du mit hohem Stress einfach konfrontiert bist die ganze Zeit. Und drittens, wenn du eine physische Krankheit oft hast, dass sich das auch sehr runterzieht.
Okay, das heißt, normalerweise haben wir so und so selber Methoden,
genau,
um einfach mit der schwierigen Situation umzugehen, falls auf einmal irgendwas kommt. Aber bei diesen drei Faktoren eben, wenn wir zum Beispiel so und so schon krank sind, also physisch, dann ist es noch einmal schwieriger für uns, dann damit umzugehen. Und da wäre dann vielleicht der Punkt, wo man sagt, okay, ich hole mir professionelle Hilfe und genau, schäme mich nicht dafür.
Genau. Also wenn eines der drei Dinge auf euch zutrifft, natürlich ist hohe Stressbelastung jetzt nicht für alle unbedingt was Schlechtes, aber auf Dauer macht Stress krank, das wissen wir alle. Und ja, deswegen sollte man da aufpassen. Und je früher man sich Hilfe holt, desto besser kann man auch damit umgehen und das verarbeiten. Also wie bei jeder Krankheit, je früher erkannt wird, was dir fehlt, desto besser kann man eingreifen und desto besser ist dann auch die Prognose.
Mhm. Das heißt, man kann sagen, Stress ist wie Schokolade. Zu viel davon macht Bauchweh.
Ja.
Gut. Ich muss mir das so immer so Merksätze machen. Sonst vergesse ich das. Flo schaut mich gerade ganz genervt an. Ja, ich wollte nur was Positives reinbringen. Dachte mir, Schokolade passt gut. Gut. Darf ich jetzt über Delfine reden?
Nein.
Okay.
Das müssen wir noch ein bisschen vertagen.
Schade.
Aber Stefan, du kannst mir jetzt mal kurz erzählen, was du so für deine psychische Gesundheit in den letzten Tagen so gemacht hast. Kümmerst du dich darum?
Ich kümmere mich sehr um meine psychische Gesundheit.
Was tust du denn?
Schokolade essen.
Aber das tut deiner physischen Gesundheit dann wieder nicht gut, weil das geht ja Hand in Hand dann.
Na, das geht schon. Nein, im Ernst, was ich jetzt die letzten Tage bzw. die letzten Wochen eigentlich erlebt habe, ich habe ja wieder etwas mehr Zeit gehabt, weil momentan nichts für die Uni zu lernen ist.
Zum Glücklicher.
Ja. Und bin dann wandern gegangen und teilweise teilweise wollte mich da niemand begleiten. Also ich war mit meiner Familie auf Wanderurlaub und da wollte mich da niemand begleiten, weil alle gemeint haben.
Aber warum?
Ja,
stinkst du so, wenn du wanderst?
Nein, aber sagen wir so, mein Tempo ist nicht so familienfreundlich. Und genau.
Im Sinne von zu langsam oder zu schnell?
Das ist eine ernste Frage.
Nein, das ist keine ernste Frage.
Okay, auf jeden Fall. Das ist
natürlich zu schnell.
Nicht familienfreundlich und in diesem Sinne musste ich alleine wandern und ich fand das zuerst mega dumm, weil du gehst dann eben alleine irgendwo, weiß nicht genau, wo der Weg geht und dann gehst du eine Stunde, dann bist du zwei Stunden alleine und Musik gehört habe ich auch nicht oder sonst irgendwas, am Handy irgendwas tun kannst auch nicht, weil du musst ja wandern. Und du bist halt echt viel alleine und dann bist du auf einmal, ja, um die 3-4 Stunden allein.
Und hast auf einmal sehr, sehr viel Zeit, mit dir selbst klarzukommen und das, viel Zeit zu reflektieren einfach.
Ja, das ist wirklich schwer gewesen zu Beginn, aber es ist dann immer besser geworden und am Ende war ich teilweise dann wirklich froh und ja, man fühlt sich dann irgendwie freier einfach, wenn man so wirklich einmal nicht nur so im Alltag unterbewusst über irgendwas nachdenkt, sondern wirklich sich ganz konkret überlegt, okay, beziehungsweise sich auch Sachen neu überlegt, sein Leben irgendwie auch teilweise neu kalibriert, so okay, was will ich wirklich, was erwarte ich von mir, was erwarte ich von anderen Personen und so weiter und so fort. Also das ist schon, wenn ihr die Zeit habt, macht es das unbedingt, einfach einmal alleine wandern gehen oder alleine laufen gehen oder so irgendwas und nicht nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und nicht nur mit Musik im Ohr, sondern wirklich in die Stille. Ihr müsst, kannst euch auch in die Stille setzen, aber wandern ist halt cooler, finde ich. Und genau,
ja, was wahrscheinlich sehr positiv,
auf jeden Fall eine Empfehlung.
Dass du dadurch halt wieder sehr viel Klarheit, sehr viel Fokus von dem, was vielleicht jetzt über die letzten Wochen oder so verloren gegangen ist, sehr viel zurückbekommst, indem du einfach mal weg von dem ganzen Lernen oder so kommst oder je nachdem, was man dann so macht, ist nochmal was ganz anderes für dich selbst und für deine psychische Gesundheit eben.
Absolut.
Tut sicher jedem gut. Aber ich kann dem nur beistimmen. Also ich war jetzt auch wandern. Zur Corona-Zeit sollte man ja in Österreich Urlaub machen, von dem her habe ich es auch mal versucht. Und
er hat es einmal versucht.
Ich habe es auch mal versucht, seitdem nie mehr wieder. Nein, aber es war
einmal
sehr schön.
Auf den Nachbarshügel rauf.
Einmal auf dem Schöckl. Nein, aber es
Schöckl
war,
ist der Hausberg in Graz.
Genau.
Alle nicht Grazer.
Nein, aber ich habe zum Beispiel so eine 6-10-Wanderung gemacht. Die gibt es auf der Tauplitz. Wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Also da kommt man echt mal wieder auf andere Gedanken und findet zu seiner inneren Ruhe, zu seinem inneren Monopol.
Bist du in jedem See geschwommen auch?
Nein, nämlich jeden nicht, aber in einem zumindest.
Okay, das ist brav, weil Gebirgsseen sind ganz schön kalt.
Ja.
Aber spannend zum
Fresher Naturbusch im Start. So. Wenn man gerade bei.
Bitte sprich jetzt nicht Dialekt, das ist bei ihm schrecklich. Gut,
Wenn wir gerade bei Fresher Naturburschen sind, kommen wir gleich zum Perfektionismus.
Super. Super Überleitung. Ich weiß. Das Lustige bei Perfektionismus ist, dass man nicht ganz genau weiß, ob das jetzt ein Laster ist oder eine Tugend. Weil es ist ganz oft so, dass man sich eben, man spricht vielleicht über seine Stärken und Schwächen und als Schwäche fühlt man dann an, ja, vielleicht bin ich ein bisschen perfektionistisch und alles so, ah ja, ja, ich eh auch. Und innerlich klopft man sich gegenseitig
so,
auf die Schulter.
Ey, aber so das ist so das von, typische, das brav. Ist typische Argument so, haben Sie bei Vorstellungsgesprächen, haben Sie eigentlich auch Schwächen? Und dann kommt so, ich bin vielleicht manchmal zu perfektionistisch in manchen Dingen.
Und damit will man eigentlich nur kommunizieren, dass man fleißig ist und
ja,
gut arbeiten kann und so weiter und so fort. Aber das ist Perfektionismus, wirklich, wird bei Psychiatern und Psychologen behandelt.
Auch als Krankheit diagnostiziert.
Genau. Ich kann da auch eine Buchempfehlung abgeben, und zwar von Raphael Bonelli, ist ein Wiener Psychiater. Perfektionismus, wenn das soll, zu muss wird. Da habe ich auch das meiste, was ich jetzt dann so von mir geben werde, beziehungsweise auch so manche Zitate, weil er eben wirklich gut unterscheidet, finde ich, zwischen Perfektionismus und Streben nach Perfektion. Also das Streben nach Perfektion ist ja prinzipiell gut, dass man sorgfältig und gründlich arbeiten will. Das erwarten wir ja auch. Wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich nicht, dass er mich kurz anschaut, weil er sich denkt, naja, ist eh wurscht, sondern ich will, dass er mich gescheit durchcheckt. Ja? Und das unterscheidet sich aber von Perfektionismus, weil ein Perfektionismus...
Ein Perfektionist?
Ein Perfektionist, ein Perfektionismus. Gut, dann ich lese das Zitat vor, ich kann es offensichtlich nicht paraphrasieren bzw. zusammenfassend wiedergeben. Ein Perfektionist strebt Perfektion nicht an, weil er sich an der Vollkommenheit erfreut, sondern weil es ihm um die damit verbundene Unangreifbarkeit geht. Das heißt, es geht einem Perfektionisten gar nicht so darum, was wirklich sorgfältig und gründlich zu machen, sondern es geht darum, dass er nicht kritisiert wird. Es geht darum, dass er eigentlich Angst hat davor, selber Fehler zu machen. und sich selber einen unglaublichen Leistungsdruck macht.
Mhm.
Und das kann dann wirklich zerstörerisch und krankhaft werden. Und auch das, ja, das Umfeld durchaus negativ beeinflussen. Ja? Also eine mögliche Definition von Perfektionismus für alle Definitionsfans unter unseren Hörerinnen und Hörern.
Gibt es hier ganz, ganz viele.
Also ich bin schon ein Definitionsfan, ich bin kein Hörer. Und zwar, Perfektionismus ist ein Persönlichkeitsstil, der sich durch das Streben nach Fehlerlosigkeit und das Setzen von exzessiv hohen Zielen auszeichnet, kombiniert mit Tendenzen überkritischer Bewertung der eigenen Handlungen.
Wer das beim ersten Mal so gecheckt hat, dem gratuliere.
Ja, also...
Definitionen sind immer ein bisschen ein Sachestück zum Kauen. Aber
in dem Fall zum Hören.
Ja, perfektionistisches Verhalten ist halt immer dann vertretbar, wenn du quasi eine eigene Toleranz für deine Fehler hast und auch vor allem für die von anderen.
Genau. Aber wenn man sich wirklich ständig nur über Leistung, auf seine Leistung reduziert eigentlich und ständig mit anderen vergleicht und sich irgendwelche Ziele setzt, die eigentlich viel, viel zu hoch ist, die niemand erreichen kann und dann über sich selber traurig ist, weil man sie nicht erreicht, das ist dann perfektionistisch und das geht dann in eine nicht sehr gesunde Richtung, die uns oftmals nicht bewusst wird. Oder ja, wo wir uns denken, na passt eh, weil perfektionistisch sein, das ist eh gut, weil ja, es ist irgendwie, die Gesellschaft sagt uns, ja, beziehungsweise das ganze System ist auf Perfektionismus ausgelegt, natürlich. Aber trotzdem kann man sich
man ja, muss denken, ja... Man muss nur denken, was es für
überlegen.
Ein trauriges Leben auf Zeit ist, wenn du dein einziges Ziel einfach immer ist, perfekt zu sein und du eine extrem starke Angst immer davor entwickelst, irgendwas falsch zu machen. Weil wenn das dann mal eintritt, dann knackt es extrem dein Selbstwertgefühl an. Und wenn das immer der Fall ist, ist das wirklich, wirklich nicht gut für deine psychische Gesundheit, wenn wir gerade wieder dabei sind.
Absolut. Und auch nicht gut fürs Umfeld, weil es gibt ja nicht nur diesen introverten Perfektionisten, sage ich jetzt, introvertierten, wo man einfach sich selber pusht, sondern wenn das extrovertiert ist, macht man es eben so, dass man die eigenen hohen Ansprüche dann auch auf die Außenwelt projiziert. Und das freut die Außenwelt oft nicht ganz so sehr.
Mhm. Genau. Ich habe noch gefunden, also sie denken halt immer, dass sie Gefühle oder Anerkennung oder Akzeptanz von ihrem Umfeld nur bekommen, wenn sie eben diese Bestleistungen erbringen, was ja oft nicht, also in manchen Familien mag das der Fall sein, das sind dann Toxic Families, also so ganz krankhafte, keine Ahnung, also die...
Helikoptereltern par ja. excellence.
Aber wenn du normale Freunde und Familie hast, die werden dich nicht nur lieben wegen deinen Bestleistungen, das wäre schon ein trauriges Leben eigentlich, ein trauriges Umfeld.
Also ich mag dich nur wegen deinen Bestleistungen, Flo.
Ich weiß, deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Aber
nein, nur dein Gedanke dazu. Natürlich ist jetzt niemand so dieser 100% Perfektionist, Perfektionistin, von der wir da sprechen. Aber vielleicht ist doch der eine oder andere unter euch, der da manche Tendenzen bei sich selber erkennt. Zur Lösung kommen wir gleich. Nur noch drei Punkte eigentlich zur Entstehung, weil das habe ich ganz spannend gefunden. Studien zufolge sind 50% bei Perfektionismus genetische Disposition, was richtig viel ist, 50%. Dann die zweite Säule ist eben Erziehung und kindliche Erfahrungen, sprich habe ich irgendwas grundlegend falsch gemacht und meine Eltern sind dann ausgerastet oder so irgendwie. Und das dritte ist auch dann der eigene Zugang. Lasse ich Fehler zu, erlaube ich mir selber Fehler zu machen? Und wie gehe ich dann mit den Fehlern um?
Okay.
Genau. Soll ich einfach weiterreden? Oder?
Nein, das passt schon. Nein, aber zu dem 50% durch genetische Disposition, zum Teil ist es halt wirklich, wie du schon sagst, genetisch determiniert, auch zusammen mit anderen Faktoren wie Neurotizismus oder Gewissenhaftigkeit, welche sich zusammen mit Perfektionismus so ein bisschen die Hand geben. Und das finde ich echt spannend, dass wirklich 50% davon kommt allein von unseren Genen. Ist in uns schon veranlagt.
Genau. Aber wir können ja zum Glück die anderen 50% noch irgendwie steuern, beziehungsweise auch über die Gene nachdenken. Also nicht über die Gene selber, aber über den Output. Ne? Genau.
Aber hast du es auch irgendwie mitbekommen, so, dass Perfektionismus sich oft daraus entwickelt, aus also einerseits, wenn du eine bestimmte Disposition dafür hast, aber andererseits auch, wenn du ein bestimmtes kaltes Umfeld hast. Also nicht so viel, wo du so Wärme verspürst, wo du quasi das Gefühl bekommst, okay, es ist jetzt nicht so wichtig, ob du jetzt eine Eins oder sowas hast, sondern wenn das wirklich kühl daherkommt, ohne jegliche menschliche Wärme, das sorgt dafür, dass sich auch Perfektionismus in dem Sinne krankhaft stark ausbringen kann.
Ja, das habe ich mit der zweiten Säule gemeint, eben mit Erziehung. Wenn die Eltern dem ständig das Gefühl geben, okay, du bist nur was wert, wenn du jetzt einen Einser nach Hause bringst, dann natürlich wird man dann zum Perfektionisten, weil natürlich will das Kind dann umarmt werden, natürlich will das Kind Zuneigung. Und genau, das ist durchaus auch ein wichtiger Punkt. Genau, zum Perfektionismus nur noch ein Aspekt. Ich habe so viele Aspekte.
Perfekt.
Perfekt. Perfekt, ein Aspekt. Und zwar Körperideale. Ich habe da nur einen Satz in dem Buch gelesen. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Aber ich habe zum Thema Körperideale einen Satz in dem Buch gelesen und den fand ich eigentlich richtig gut und wollte ihn einfach in den Podcast einbringen. Und zwar ging es um Schlankheitsideale für Frauen eigentlich. Das in unseren Breiten vorherrschende Schlankheitsideal schreibt ein Gewicht vor, das unter dem biologisch vorgegebenen Normalgewicht liegt. Das ist seltsam. Noch seltsamer ist, dass es keiner mehr seltsam findet. Ich wollte es einfach nochmal einbringen, zusammen mit der Zahl, die mich etwas schockiert hat, dass es einer Studie zufolge ist nur jede 15. junge Frau mit ihrem Gewicht zufrieden. Das ist verdammt wenig.
Und ja, da sieht man, wohin man einfach gepusht wird immer weiter. Also es hat ja schon immer ein Körperideal gegeben in jeglicher Zeitepoche.
Kennst du noch die Venus von Willendorf?
Ja, genau.
Zum Beispiel. Die Venus von Willendorf, das war Jungsteinzeit, glaube ich, oder so irgendwas. Diese kleine Statuette aus Stein, die ist sehr, sehr dick. Aber das war damals das Schönheitsideal. Also die ist nicht
cool.
Die ist wirklich dick.
Stell dir vor, einfach in ein paar Jahren ist das wieder unser Schönheitsideal. So, da geht alles wieder von diesem Gym-Trend weg und wir sind wieder dazu verpflichtet, dass wir uns nur mal den Magen vollschlagen und sonst nichts anderes machen. Das wäre komisch, oder?
Ja, das wär vor allem schwierig für Menschen wie mich, die eigentlich nicht wirklich zunehmen. Schönheitsideal.
Ja.
Naja, muss ich damit leben, muss ich dann gegen meinen eigenen Perfektionismus ankämpfen und einen Ausweg finden? Zu dem Ausweg gibt es eigentlich
zu dem Trick so, dass du nicht zunimmst, wenn du isst. 14 von 15 Frauen hassen diesen Trick.
Es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Okay. Können wir im Internet in der Nase schalten?
Ja.
Naja,
gut. Aber was da noch gut dazu passt, was sehr bedenklich ist, jetzt nochmal speziell auf Österreicher. Jede dritte Österreicher, Österreicherin hatte schon mal eine psychische Krise oder war von einer psychischen Krankheit betroffen. Zudem noch.
Okay, das ist jetzt eigentlich zur Einleitung noch gewesen,
nicht ja,
zum
genau.
Thema Perfektionismus. Aber ist auch eine erschreckende Zahl.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zu Bodyshaming und sowas kommen.
Dann kommen wir auch zu Mindshaming.
Genau.
Na supi. Mindshaming, ich glaube, das gibt es noch nicht. Jetzt gibt es. Gut, aber zum Perfektionismus wollte ich noch einen letzten Satz sagen, bevor es dann wirklich zu den Delfinen geht. Und zwar haben wir jetzt viel darüber geredet, was das ist, einfach damit sich der eine oder die andere da vielleicht auch wiedererkennt. Es gibt im Grunde ein einziges Schlagwort, das daraus hilft, und das Schlagwort lautet Imperfektionstoleranz.
Ich habe gedacht, jetzt Plusquamperfektionismus.
Flo, du bist mehr als perfekt. Du bist plusquamperfekt.
Yes.
Na, Imperfektionstoleranz, dass man einfach Ja sagt zu seiner eigenen Schwäche und sich wirklich überlegt, was ist wirklich wichtig und was, glaube ich, nur was wichtig ist. Also was ist unwichtig in Wahrheit. Ja? Mhm. Also, ja, wenn man sich einfach
Ja sagen.
Einfach Ja. Nein, Flo, das meine ich nicht zur eigenen Schwäche. Sprich, wenn wieder eine Situation ist, wo man sich denkt, boah, das habe ich jetzt echt nicht gescheit gelöst und so weiter, dann Schlagwort im Kopf, Im Kopf, bin schon ein Deutscher. Imperfektionstoleranz. Oder man merkt sich ja zur eigenen Schwäche, wer sich das Wort Imperfektionstoleranz nicht merken mag. Gut, das wollte ich noch sagen. Aber ansonsten...
Wie wirst du die Überleitung von Imperfektionstoleranz zu Delfinen schaffen?
Ich wollte über was ganz Perfektes reden. Okay. Nämlich über Baupläne. Ich habe Baupläne ja schon angesprochen in Folge 11. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich gerne Baupläne für ein kleines Nachtkästchen veröffentlichen würde in diesem Podcast. Mhm. Genau, weil der Flo hat so ewig lang über Maroni-Schnitten geredet, jetzt die letzten 10 Folgen schon.
Und aber können wir dann auch über Baupläne von Maroni-Schnitten reden?
Das sind Rezepte.
Warum? Rezepte sind auch nur Baupläne, nur für die Küche.
Und na, wenn Gerichte. Ich einen Bauplan für die Küche habe, dann ist das mein Küchenregal und kein Maroni-Schnitte.
Das ist Interpretationssache.
Okay, nein, es geht nicht um Baupläne für Maroni-Schnitten, es geht um Baupläne
aber für... Aber nein, Stefan, du kannst nicht über Baupläne für Nachtkästchen reden. Warum? Weil, ja, das kannst du nicht gleichstellen. Baupläne für Maroni-Schnitten sind gleich wichtig.
Nein.
Doch, sind sie. Naja, aber du kannst jetzt mal abwägen, ob Delfine lieber Maroni-Schnitten haben oder Nachtkästchen.
Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Delfine lieber Nachtkästchen haben. Weil, warte mal, wo ist jetzt? Da ist mein Delfinzettel.
Glaubst du? Ich glaube nicht, weil wenn ich Maroni-Schnitten da habe, dann springen sie und essen das
gerne. Hast du schon mal eine nasse Maroni-Schnitte gegessen? So eine, die im Meer war?
Hast du schon mal einen Delfin gesehen, der sich über ein Nachtkästchen freut?
Ich habe Delfine schlafen sehen, das wirkt irgendwie schon sinnvoll.
Ja, aber wenn du weißt, wie sie schlafen, dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann müssen sie es die ganze Zeit um sich herumhängen.
Ja,
aber dazu eben, später noch.
Das Nachtkästchen schwimmt ja, das passt perfekt. grundsätzlich machen wir es einfach so, dass jeder abwechselnd, weil wir haben getrennt voneinander Delfinfakten recherchiert, wir dürfen abwechselnd Fakten raushauen. Oder willst du eine Delfin-Einleitung machen? Zuerst so, Delfine gehören zu den Zahnwalen?
Nein, so? fang einfach an. Hau einfach raus. Ich bin sehr gespannt.
Okay, Delfine können bis zu 55 km/h schnell schwimmen.
Es gibt 40 Delfinarten.
Delfine gehören eigentlich zur Gruppe der Raubtiere. Der machtvolle, also der Schwertwal, auch genannt Killerwal, ist eigentlich eine Delfinart. Kleinere Delfine essen Fische oder Weichtiere, zum Beispiel Kolmare.
Du musst schon mit mehr Elan raushauen, hallo, es geht hier um Delfine.
Ja, aber ich wollte nicht den Killerwal so mit viel Elan raushauen, nicht, dass sich die Furchtsamen fürchten.
Okay. Die Furchtsamen fürchten. Naja, okay. Delfine können Farben haben wie weiß, rosa, braun, grau, blau und schwarz.
Rosa?
Ja, rosa Delfine. Rosa.
Jetzt, okay, ich lege mir einen rosa Delfin zu. Delfine können sich selbst im Spiegel erkennen und geben einander Namen.
Welche?
Flipper. Und Flips. Und Flop und Flip-Flop und Flap.
Flip-Flop und Flapper. Ja. Gut. Jetzt kommt es zu den interessanten Sachen, weil es gibt ja.
Es waren auch bis jetzt interessante Sachen.
Nein, das war jetzt eigentlich nur Geschwafel. Es gibt wirklich interessante Fakten zu Delfinen, die mich, wenn man sich da tut, denkt man sich, bist du deppert? Also in manchen Situationen wäre ich schon gern ein Delfin. Besonders, wenn man doch eine Ausbildung zum Arzt angestrebt hat, wäre das sehr nützlich. Nämlich haben Delfine so etwas, warte, damit ich es finde, haben Delfine so etwas wie ein Echolotsystem. Und damit können sie zum Beispiel, wenn sie gerade nichts sehen, auch einfach blind durch Thunfischschwämme oder Korallen sich navigieren. Aber das ist nicht alles, sie können sogar noch mehr. Das nämlich ist
ziemlich heroisch.
Dieses Echolotsystem schafft es nämlich, dass sie sogar fremde Embryonen in anderen Tieren erkennen können, Stefan.
Das ist mega praktisch, das sagt man nie aus Versehen zu jemandem, hat da jemand einen Braten in der Röhre.
Genau, also sie haben ein eigenes Röntgensystem da eingebaut und können einfach, also das ist auch komisch, wenn du dir vorstellst, wenn so ein Delfin einfach so durchs Meer schwimmt, dann denkst du so, also der Orca ist gerade schwanger. Ich wünsche viel Glück in ihrem Mutterdasein.
Und dann trinkt er so eine Karte, so eine Glückwunschkarte. Genau. Das klingt eigentlich sehr heroisch. Könnte man dann quasi sagen, wenn sie die Echolot-Fähigkeit haben, sind sie dann Sir Echolot?
Sir Echolot.
Von der Tafelrunde.
Sir Echolot von der Tafelrunde, Ritter Echolot, wie man es auch nennen will. Aber das Echolot-System, kann man sich merken, ist ein cooler Fakt.
Okay.
Was hast du noch Schönes?
Ich habe auch einen coolen Fakt, und zwar schenken in der Menschenwelt ja manche Männer den Frauen Blumen. Manche Frauen schenken auch Männern Blumen, aber das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Auf jeden Fall, Delfine machen das auch. Also männliche Delfine suchen ganz lange nach einem Bouquet. Und
was ist ein Bouquet?
Also so ein Kranz.
Ich sag's nur für den nicht Unwissenden da draußen.
Okay, also mehr oder weniger so ein Kranz, der bei ihnen eben aus Algen besteht, also aus Seetang. Also sie suchen ein möglichst langes Seetangstück.
Ein Seetangkrönchen.
Ja, sie suchen ein möglichst langes Seetangstück und bringen es dann dem Weibchen, um damit die Aufmerksamkeit zu erregen. Also wenn euch ein Delfin mal ein Seetangstück gibt, dann be aware.
Dann will er euch begatten. Apropos Begattung von Delfinen, hast du da nicht auch irgendwelche Facts?
Ich habe die nicht aufgeschrieben. Also, das war so eine Seite, die hat geheißen 10 Gründe, warum sie Delfine hassen sollten. Und da ging es hauptsächlich darum, dass Delfine sehr sexaffin sind.
Sie spielen gern.
Ja, aber ich habe das weggelassen.
Aber auch die Damen oder nur die männlichen Delfine?
Hauptsächlich die männlichen Delfine. ja, das ist eh, dazu komme ich eh später. Das ist nämlich wirklich interessant, oder vielleicht auch gleich jetzt, weil Delfine, so, also bis 3, 4 bleibt man eigentlich so beim Muttertier, und dann bis zum Alter von 10 Jahren sucht man sich eigentlich gleichaltrige Freunde.
Ja.
Wie hat man das überhaupt herausgefunden? Haben sich Forscher jahrzehntelang in die Shark Bay begeben in Westaustralien und dann ständig aufgeschrieben, so Geschlecht, Alter und Verhalten der Delfine. Das haben sie 30 Jahre lang gemacht, und so haben sie 1700 Delfine gespottet. Ich frage mich ganz im Ernst, wer tut sich das an? Aber gut, es kommt was Interessantes raus.
Es gibt anscheinend genug Meeresbiologen da draußen.
Ja, anscheinend genug Delfin-Fanatiker. Genau, was haben sie herausgefunden? Grundsätzlich kommt es da eben zur Gruppenbildung, man sucht sich wirklich Freunde. Und männliche Delfine verbringen dann eigentlich mehr Zeit mit männlichen Delfinen. Weibliche Delfine haben zwar auch Freunde, aber die verbringen viel mehr Zeit mit der Suche nach Fischen und so weiter, also mit der Suche nach Nahrung. Warum ist das so? Weil die Männchen müssen nachher Zweier- und Dreiergruppen bilden, um Weibchen abzupassen zur Begattung. Also quasi, sie bilden Delfinkommunen.
Wie zwei, drei Männchen nur mit einem Weibchen?
Ja, die, ja.
Also es gibt nicht dieses wie bei Schwänen einfach so dieses eine Paar, das dann ewig bleibt, sondern...
Nein, also mehr oder weniger jeder hilft da jedem, so wie ich das verstanden habe, was irgendwie mein Bild von Delfinen etwas zerstört. Aber naja, deshalb sind Herren da etwas freudiger, mehr am Netzwerken, und weibliche Delfine...
Mehr am Netzwerken, ja. In der Hinsicht... Komischer Vergleich.
Und Weibchen müssen sich halt dann um ihre Babys kümmern, und deshalb fangen sie schon früher an, ihre Fischfangkenntnisse auszubauen. Ja.
Okay. Ja, dann kommen wir gleich dazu. Wie du weißt, sind Delfine ja Säugetiere und keine Fische.
Oh,
sie sind Meeressäuger.
Oh!
Das heißt, sie haben eine Lunge.
Oh!
Und keine Kiemen.
Huh.
Wie schaffen es diese raffinierten Tiere dann zu schlafen und trotzdem Luft zu bekommen, wenn sie nicht an Land gehen können, weil sie zu schwer sind und ihre Organe dann zerdrückt werden würden von ihrem eigenen Gewicht und sie vor Hitze kollabieren?
Klär mich bitte auf.
Und zwar, das hat mich auch fasziniert, wenn sie schlafen, wird bei ihm wie bei einem Computer ein Energiesparmodus aktiviert. Der macht, dass eine Gehirnhälfte sich ein bisschen herunterfährt und die sich quasi erholen kann. Und die andere ist dann dafür zuständig, dass er Delfin trotzdem leichte Schwimmbewegungen weiter ausführt. Also er schwimmt da quasi in Trance herum und weiß nicht hundertprozentig, was ganz passiert. Deswegen schwimmen sie oft halt auch in Herden, um halt zu sorgen dafür, falls ein Delfin mal vergessen sollte zu atmen, dass sie ihn daran erinnern, dass er halt auch bitte kurz auftauchen sollte, um Luft zu schnappen, weil er sonst stirbt.
Delfine schwimmen in Herden?
Oder rudeln?
Ich überlege gerade, weil Delfinherde klingt mega komisch, aber Delfinrudel klingt auch nicht besser.
Delfingemeinschaft, Delfinkommune.
Delfinkommune.
In ihrer Delfinkommune schwimmen sie da umher und vergessen auch, dass man zwischendurch mal atmen muss. Erinnern daran, dass man zwischendurch auch mal atmen sollte.
Manche vergessen und die anderen erinnern.
Genau.
Na klasse. Gut, dann haben wir das mit der Delfinkommune auch geklärt. Hast du noch irgendwas?
Ja, ich habe noch was.
Ah ja.
Ah ja, ja.
Flo wendet so ganz große Zettel herum. Ich weiß jetzt was nicht, was jetzt noch kommt.
Hast du gewusst, dass Delfine Ohren haben?
Also ich weiß nicht, was daran jetzt so lustig ist. Aber irgendwie ist
also
lustig.
Du darfst nicht so mit einer Ohrmuschel, so wie wir, die irgendwie versteckt, sondern sie haben ganz, ganz kleine Ohrlöcher. Und diese verschaffen ihnen sogar das beste Gehör im ganzen Tierreich, weil zusammen mit diesen kleinen Ohrlöchern nehmen sie zusätzlich...
Also sie haben kleine Ohren, aber hören wie die großen.
Genau.
Also hören besser als Elefanten, obwohl Elefanten größere Ohren haben.
Genau.
Wow.
Weil sie nämlich Schallwellen zusätzlich auch mit ihrem Kieferknochen und ihrem Kopf aufnehmen und diese Erschütterungen ins Innenohr weiterleiten können.
Ah ja.
Und so wird die ganze Sache sehr, sehr genau. Und deswegen können Delfine sehr gut hören.
Ah ja. Da fällt mir, weil du gemeint hast Kiefer, da fällt mir auch noch was ein. Und zwar Delfine, wir glauben ja immer, dass Delfine immer lächeln.
Tun sie aber nicht.
Das tun sie nicht, das ist einfach die Stellung ihres Gebisses.
So wie heißen diese mäuseartigen Viecher,
die Ratten.
Es in Australien gibt? In der Nähe. Nicht ist Ratten, du bist
so. Mäuseartige Viecher. Weiß ich gerade nicht, aber ich weiß, welche Viecher du meinst.
Ja, die so süß ausschauen, dass wir uns auch die ganze Zeit lächeln. Auch weil ja. Ihr Kiefer so gestellt ist. Mhm.
Der Bildungspodcast weiß nicht, wie diese mäuseartigen Viecher in Australien heißen.
Wir klären euch das nächste Mal.
Das ist ein Rechercheauftrag für euch. Ja, wie in der Schule damals.
Warst du es jetzt eigentlich mit deinen Delfinfakten oder hast du jetzt noch irgendwas Spannendes?
Nein, nur noch, wie sie kommunizieren, dass sie dann teilweise auch Lieder singen und so weiter.
Ah.
Aber das ist, ja. Ich habe jetzt kein Delfinlied gefunden auf YouTube, sonst würde ich es vorspielen.
Oh, she's a jolly good fellow. She's a... Nein, ich habe noch was.
Und zwar, du hast noch was.
Ich habe noch was Wundervolles. Und zwar, ca. 90% der Menschen sind ja Rechtshänder. Und wie es bei uns Rechtshänder gibt, gibt es auch bei Delfinen Rechtsflosser.
Sind auch die meisten Delfine dann Rechtsflosser?
Sogar mehr als 90% der Delfine sind Rechtsflosser.
Und das wahrscheinlich hat irgendein Forscher ewig lang geschaut, welche Flosse sie mehr verwenden.
Genau, im Zuge des Fressverhaltens der Meersäuger hat man das untersucht, welche Drehung sie machen, bevor sie ihr Essen genau im Sand erkunden, weil da stecken sie zuerst ihre Flosse in den Sand und dann drehen sie sich, um das genauer zu begutachten. Und daran hat man das festmachen können, ob sie jetzt entweder die linke oder die rechte Flosse mehr verwenden.
Okay.
Ja.
Da hat wirklich jemand viel Zeit aufgewendet, um das herauszufinden. Aber es ist nicht schlecht zu wissen. Also das nächste Mal, falls ihr auf irgendeiner Feier seid oder so irgendwie nicht wisst, worüber ihr sprechen sollt, dann fangt es einfach an mit, wusstest du eigentlich, dass Delfine hauptsächlich Rechtsflosser sind?
Und in komischen Sexkommunen leben.
Nein, nur in Kommunen. Bitte nur Kommunen.
So wie in Trance nur schlafen und von anderen daran erinnert werden müssen, dass sie auch zwischendurch mal atmen sollten.
Ja, das ist der Partykracher. Gut.
Somit haben wir unsere wundervollen Themen hier heute wieder für euch durchbesprochen, abgearbeitet, wie man es auch immer nennen möchte. Und hast du noch irgendein Schlusswort für uns zu sagen? Hast du noch irgendeinen tollen Witz parat?
Nein.
Delfinen?
Eigentlich nicht. Ich wollte nur Danke sagen fürs Zuhören. Und ja. Wir hoffen beide, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, dass ihr vielleicht unsere alten Folgen nochmal hört, dass ihr uns ja vielleicht Feedback gebt oder Themenvorschläge.
Ah, was heißt da vielleicht? Natürlich machen sie das,
natürlich,
weil sie uns lieb haben. Also wir sind natürlich in 2 Wochen wieder für euch da, wenn es wieder heißt, bei Teflons Tapfkasten.
Deinem unterhaltsamen Bildungspodcast.